Ja, wir haben ja das Thema der Anfechtung, auch vor allem in der Endzeit. Und ich bin jetzt so viele Jahre gläubig und wenn ich etwas gelernt habe, dann, dass die Thematik der Anfechtung eine der Hauptprobleme ist der Gläubigen. Und zwar, man muss sich einfach vergegenwärtigen, dass die Bibel hier uns ein ganz klarer, sagen wir, Fakt beschreibt, und zwar in Apostelgeschichte 14, 22, sagt sie, und das ist einfach ein Muss, und stärkten dabei die Seelen der Jünger und ermahnten sie, unbeirrt im Glauben zu bleiben, und sagten ihnen, dass wir durch viele Bedrängnisse oder Trübsale, kann man beides übersetzen, in das Reich Gottes eingehen müssen. Das heißt, man kann nicht Gott dienen, man kann nicht als Wiedergeborener in dieser Welt leben, ohne diese Anfechtungen. Das ist natürlich gefährlich. Es gibt im Griechischen viele Wörter, die haben eine Doppelbedeutung. Zum Beispiel Glaube und Treue ist das gleiche Wort. Und genauso ist Anfechtung und Prüfung, das Wort heißt Perasmus, dasselbe Wort. Also Anfechtung, Prüfung ist dasselbe Wort. Und das ist schon ein Zeichen, dass man Anfechtung nicht pauschal abhandeln kann. Und zwar, die Bibel sagt in Hebräer 12, dass Gott teilweise uns erziehen muss. Das kommt daher, bei der Wiedergeburt passiert etwas ganz Einfaches. Mein Geist wird wiedergeboren. Der Heilige Geist zieht in meinen Geist bei der Errettung ein. Aber wo er nicht einzieht, das ist meine Seele. Zwar wird meine Seele bei der Wiedergeburt überflutet mit dem Heiligen Geist, das sagt die Bibel ganz klar im 1. Korinther 12. Da werde ich das erste Mal mit dem Heiligen Geist erfüllt, aber dann ist die Seele der Kampfplatz, weil die nicht wiedergeboren ist. Was auch nicht wiedergeboren ist, und das ist Elend bis zum Schluss, das ist mein Körper. Darum sagt die Bibel, der verfällt, aber sie sagt gleichzeitig, der innere Mensch, Geist und Seele verfallen eigentlich nicht, sondern der äußere Mensch. Jetzt sehen wir schon mal, wir haben ein Problem und das Problem kommt von unserer Seele. Der Herr Jesus sagt zum Beispiel in Matthäus 26, 41, und das ist eine Zentralaussage über dieses ganze Thema, wacht und betet, damit ihr nicht in Anfechtung geratet. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Das heißt, die Anfechtung spielt sich nicht im Geist ab, sondern die Anfechtung spielt sich im Fleisch, in der Seele ab. Und dann gibt es natürlich eine zweite Möglichkeit. Die erste Möglichkeit ist die Erziehung, wo Gott uns erziehen muss. Ganz einfach, wenn die Seele nicht wiedergeboren ist und die Seele eigentlich meine alte Natur auch widerspiegelt, dann muss Gott immer wieder Maßnahmen ergreifen, wo er mir Dinge austreibt. Und dann kommt es zur Anfechtung. Aber es gibt eine zweite Sache, die genauso zu dieser Anfechtung oder Prüfung führt. Und zwar, ob eine Anfechtung nur Angriffe sind oder eine Prüfung, das kommt drauf an, wo es herkommt. Und es kommt drauf an, das sehen wir nachher gleich, was Gott für ein Ziel hat. Das zweite ist einfach, dass der Teufel uns angreift. Ihr müsst euch das so vorstellen. In dem Moment, wie wir nicht gerettet sind, keine Gotteskinder, gehören wir zum System des Teufels. Wir sind einfach mit in diesem teuflisches System drin. Bibel sagt, dein erster Vater Adam hat gesündigt, in Adam starben alle, wir sind tot in Sünde, wir sind verdammt, wir sind verloren, der Teufel hat uns. Jetzt kommt das Problem, in der Sekunde der Wiedergeburt passiert etwas. Die Bibel beschreibt es im Epheser 1, im Kolosser 1, Kolosser 2. Sie sagt, ich werde praktisch aus dem Reich der Finsternis herausgerissen und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Ins Reich Gottes. Und in der Sekunde passiert etwas. In der Sekunde bin ich ein Fremdkörper im Organismus des Teufels in dieser Welt. In derselben Sekunde passiert auch Epheser 6 von 10 bis 18. In derselben Sekunde greifen mich diese Finsternismächte, die im Luftraum sind, an, weil ich ein Fremdkörper bin. Das macht der Körper automatisch. Jeder Organismus macht das. Wenn ich mir einen Holzsplitter in den Finger reinstoße, ist mir schon passiert und schon so tief, dass man aufschneiden musste. Wenn du den nicht entfernst, dann geht es auch für einen Tag, dann zieht es weiter. Eiter ist eine ganz normale Abwehrreaktion des Körpers, um den Fremdkörper zu entfernen. Und das, was man Erfechtung nennt, als Angriff, also nicht als Erziehung, sondern als Angriff vom Teufel, ist genau das Gleiche. Die Finsternismächte sehen plötzlich, in ihrem Bereich ist ein Mensch, der nicht mehr zum System gehört. Das System ist Finsternis. Ich bin jetzt Licht. Dann prallt Licht und Finsternis aufeinander und jetzt versuchen die, den Fremdkörper abzustoßen. Und da kommt ein Großteil der Erfechtung her. Aber es gibt noch eine Form der Erfechtung, die keine Erziehung ist und die kein Angriff ist, die beides praktisch nicht beinhaltet. Und zwar, das ist wieder etwas sehr Positives und man muss das nüchtern sachlich feststellen. Das ist wichtig. 2. Korinther 1 ab 3. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott alles Trostes, der uns tröstet in all unserer Bedrängnis. Waren wir vorher gelesen? Wir müssen durch viele Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen. Müssen. Und jetzt sagt er, in diesen Bedrängnissen tröstet er uns. Warum? Damit wir die trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, durch den Trost, den wir selbst von Gott empfangen haben. Denn wie die Leiden des Christus sich reichlich über uns ergießen, so fließt auch durch Christus reichlich Trost. Haben wir Bedrängnis, so geschieht es zu eurem Trost und eurer Rettung, die sich wirksamerweise in standhafter Erduldung derselben Leiden. Wisst ihr, ihr müsst es vorstellen. Wie kann ich zum Beispiel einem Menschen, wenn der bei mir Hilfe sucht, wobei ich niemand helfen kann, ich weise ihn immer bloß auf die biblische Tatsache hin, auf das, was der Jesus tut. Aber wie will ich dem helfen? Wie will ich ihm erklären, was er tun muss, wenn ich dasselbe Zustand nicht erlebt habe? Ich habe ein Problem. Ich habe es ja schon mal erklärt. Ich bin ein Mann der Sinne. Das heißt, meine Erfechtungen spielen sich alle in der Regel in den Sinnen ab. Vor allem auch in den Gedanken. Und von daher hat der Teufel mich von Anfang an, ich sage nachher was zur Heilsgewissheit, hat der Teufel mich von Anfang an in Gedanken bedrängt, beschossen und angegriffen. Ist normal. Wenn ich Menschen habe, die bei mir Hilfe suchen, ist interessant, dann sind es über 90%, die Gedankenerfechtungen haben. Das ist völlig normal. Wenn jemand andere Kämpfe hat, die schickt dann der Herr Jesus zum anderen Bruder oder anderen Schwester. Das muss man einfach sehen, das ist der Leib des Christus. Mein Auftrag ist auch, diese Gedankenergriffe, diese Gedankenkämpfe, die Leute zu helfen. Das ist mein Auftrag. Was mache ich? Gar nichts. Ich erkläre ihnen nur, wie der Herr Jesus mir hilft. 2. Korinther 1, 3. Jetzt haben wir schon 3 Punkte. Gott muss mich erziehen, wie man Kinder erzieht. Wisst ihr, und was würdest du bei einem Kind sagen, wenn man es nicht erzieht? Wenn du doch ein kleines Kind hast, das Erste, was du ihm lernst, ist, dass er nicht auf der Ofen langt, wenn er heiß ist, oder auf die Herdplatte. Wisst ihr, und trotz humanistischer Grundgesinnung, dem auf die Finger zu klopfen, das ist absolut gut, weil das hilft dem Kind. Und so muss Gott uns erziehen. Aber gleichzeitig, parallel dazu, fließen die Angriffe des Teufels, der uns abstoßen will. Und als Drittes muss Gott uns Dinge durchleben lassen, dass wir anderen helfen können. Wisst ihr, ich war, bis ich 40 war, so gut wie nie krank. Und dann kam es aber schon schlagartig. Und als ich diese Rückgratentzündung hatte, die ist ja so, dass du normal stirbst oder querschnittsgelähmt wirst. Und die haben wir am Anfang gar nicht gefunden. Und wo ich das durchlebt hatte, ich lag ein Jahr lang flach, fast ein Jahr flach, dann kamen die Gläubigen zu mir und sagen, so, jetzt nehmen wir dir auch ab, was du über Krankheit sagst. Ihr begreift. Gott gibt jedem von uns eine Erziehung, dass wir unsere Unsitte ablegen. Gott gibt jedem von uns aber eine Zurüstung, wo er uns durch Trübsale, Drangsale, Krankheiten, alles möglich durchgehen lässt, mit dem Ziel, dass wir unseren Dienst tun können, dass wir ihm helfen können, dem anderen. Und drittens haben wir die Angriffe vom Teufel, der uns einfach angreift, weil er nicht will, dass wir dienen. Und jetzt kommt der vierte Punkt, und das ist vielleicht der dümmste. Das sind wir selber. Wisst ihr, und das Drama bei allen diesen Erfechtungen ist, auf den ersten Blick kannst du gar nicht sagen, wo kommt es her? Wenn das kommt, ist ganz schwer. Ist Erziehung von Gott? Brauche ich das, um anderen zu helfen? Ist ein teuflischer Angriff? Oder bin ich es gar selber? Wisst ihr, wenn ich zum Beispiel, ich sage es einmal so, mich gehen lasse, ich habe mal im Geschäft, war völlig dumm, in der Gutmütigkeit versucht, einem Kunde, dessen Auto ist vor der Tür der Bank im Matsch stehen geblieben, habe den rausgeschoben, es war nicht so ganz warm, hemdsärmlich. Da ich dann krank werde, das ist eine Form von Anfechtung, die kann man bloß unter einer Überschrift abhaken, selber schuld. Wisst ihr, wenn du was tust, wo du selber schuld bist, dann ist das weder der Teufel noch Gott, dann bist du selber. Wisst ihr, das ist jetzt wieder das Problem. Und ich, meine Frau, diskutiere oft, wo kommt es jetzt her? Da braucht man diese Geduld und Gelassenheit, die Bibel sagt, dass es eine große Tugend für die Gläubigen ist, wenn sie das haben. Aber was auch ganz wichtig ist, ich möchte es nochmals betonen, Anfechtung kann man nicht verhindern. Auch die Botschaft, wo man oft in Evangelisationen hört, wenn du zum Herr Jesus kommst, dann geht es dir gut, das ist völliger Quatsch. Wenn du zum Herr Jesus kommst, dann geht es dir schlecht. Wisst ihr warum? Das hat ein Mann einmal ganz klar erklärt. Da war ein Gläubiger, war der Diener vom Fürsten und die haben immer gejagt, und zwar Enten. Und er hat den immer verspottet, hat gesagt, du mit deinen Anfechtungen, du komischer Gläubiger, guck mal, wie du bist. Und der war demütig, der hat nichts gesagt. Sie waren auf dem See, der reißt die Schrotflinte aus, schießt ein paar Enten ab, die vorbeigeflogen sind. Und dann schreit der Diener an, los, er wollte die nächste abschießen. Der Diener tut nichts. Der langt nicht einmal das Ruder an. Da wurde der wütend, hat gesagt, was fällt dir ein? Jetzt habe ich die Ente versäumt. Da sagt er, guck her, Herr, hat sein Fürster ärgeredet, sagt er, so ist es beim Teufel. Dir hat, die du jetzt schon abgeschossen hast, die sind uninteressant. So ist der Teufel, wenn er Leute hat, sind sie für ihn uninteressant, die greift er nicht an. Aber die Lebendige, die will er. Und hat gesagt, und das ist bei mir so. Mich hat er halt nicht mehr, darum greift er mich an. Er wollte ihm indirekt sagen, aber dich hat er, darum hast du keine Anfechtung. Und der Fürst hat sich das sagen lassen. Also ganz einfach, wenn jemand sagt, ich habe keine Anfechtung, dann muss ich zu ihm sagen, dann habe ich Bedenken, wo du stehst. Wenn zu mir jemand kommt und sagt, ich bin der Elendste, ich habe Anfechtung, ich habe Teilsgewissheit verloren, ich weiß nicht mehr ein noch aus, sei wunderbar. Es gibt kaum ein sicheres Zeichen, dass du ein Gotteskind bist als das. Und von daher ist Anfechtung zuerst schon mal positiv. Aber jetzt kommt was, was mit der Endzeit zu tun hat. In der Endzeit nehmet die ganzen Angriffe der Finsternis zu. Warum? Weil der antichristliche Geist, teilweise sagt die Offenbarung, es wird der Schlund geöffnet, wo die Finsternismächte kommen. Das heißt, wir haben mehr Angriffe als vielleicht vor 10, 20, 30 Jahren. Also wenn ich sehe, was ich für Anfechtungen hatte, ich hatte immer Anfechtungen. Aber wenn ich jetzt sehe, was jetzt in den letzten Jahren läuft, muss ich sagen, da kommen Anfechtungen, die hatte ich nicht. Wisst ihr, und auch die ganze Gläubige hatte ganz viele Anfechtungen nicht, weil es ganz viel gar nicht gab. Es gab keine Handys, es gab kein Internet, teilweise nicht einmal Telefon. Fernseher hatte zwei Programme. Könnt ihr euch das vorstellen? Am Anfang nur eines. Schwarz-Weiß. Wisst ihr, kannst du dir nicht vorstellen, die ganze Medien war gar kein Thema. Wie viele Gläubige haben Anfechtung mit Medien? Das war kein Thema, das gab es gar nicht. Wisst ihr? Und je weiter die Endzeit fortschreitet, oder Gender, so Zeugs, das gab es alles gar nicht. Oder dass die Menschen jetzt durch Corona, haben sich ja auch die Gläubige und die Menschen völlig verändert. Die sind ja außer Rand und Band geraten. Die sind ja fast zu Tieren geworden in manchen Bereichen. Das gab es früher nicht. Da war einfach, ein gewisser Anstand war normal. Wir hatten auch keine Migration. Wir hatten kein Problem plötzlich mit Messerstechereien, mit allem Möglichen bei uns. Alle diese Erfahrungen hatten wir gar nicht. Wir hatten nicht das Problem, dass du, wenn du deine Kinder in die Schule schickst, dass du Angst haben musst, was da abläuft. Das hattest du alles nicht. Wir haben Jugendschutz gehabt. Dinge, wo heute jeder drüber lacht, war bei uns Jugendschutz. Du konntest keine Dreckhefte und nichts kaufen. Das war alles Jugendschutz. Heute, Handy, ein Klick, Da bist du da drin. Und dass man jetzt die Kinder schon in der Kita mit dem versaut, das war undenkbar früher. Wisst ihr, das sind antichristliche Entwicklungen, die gab es früher nicht. Das gab es alles nicht. Versteht ihr? Aus dem Grund waren früher die Anfechtungen viel schwächer, viel niedriger. Mit der Heilsgewissheit haben die Gläubigen immer Kämpfe gehabt. Sie haben Kämpfe gehabt, wenn es um den Beruf geht. Sie haben Kämpfe gehabt, wisst ihr, wenn es ums Heiraten geht oder nicht heiraten. Diese Dinge, die gab es immer. Aber, auch Krankheit, aber je weiter die Endzeit fortschreitet, je mehr explodieren regelrecht die Anfechtungen und auch die Prüfungen. Das heißt, Gott muss uns besser zubereiten. Und dann sagt 2. Timotheus 3, 1 bis Vers 8, dass durch das alles, und ich bin überzeugt, dass das mit den Medien zu tun hat, ein Endzeitmensch geboren wird, der furchtbar sein wird. Wisst ihr, und wenn ich sehe, wie heute schon kleine Kinder mit dem Handy rumspielen, die nicht einmal gerade laufen, die können nicht gerade laufen, aber mit dem Handy können sie umgehen, da musst du dir dann ja ernstlich fragen, was passiert da? Die werden ja gehirngewaschen von der ersten Minute an. Wisst ihr, und das ist das Teuflische, hatte mir alles vorher nicht. Das heißt, du kannst es einfach gar nicht verhindern, dass diese Prüfungen kommen, dass diese ganze Sache zunehmen, je weiter die Endzeit fortschreitet. Und jetzt kommt natürlich Folgendes, wir sind eine Wohlstandsgesellschaft. Das heißt, wir haben die ganze Verheißung gar nicht gebraucht, weil wir ja letztendlich völlig versorgt waren. Jetzt beginnen wir plötzlich zu ahnen, dass es wohl mit unserer Versorgung langsam zu Ende geht. Jetzt kommt ein ganz neues Feld der Anfechtung, das wir vorher nicht hatten. Wisst ihr, und wir haben auch keine Verfolgung gehabt. Ausnahme jetzt die Geschwister, die in der DDR waren, die kannte das natürlich, bei uns kennen sie es nicht. Und jetzt sehen wir plötzlich, wie wir langsam aber sicher über Humanismus, ich habe das nie geglaubt, über den Humanismus eine Meinungsdiktatur kriegen. Wir kriegen plötzlich eine weltweite Vorgabe, man nennt es politische Correctness, kann man nennen, wie man will. Auf jeden Fall, wir kriegen jetzt, je weiter die Endzeit fortschreitet, immer mehr Angriffe, immer mehr Dinge und ich sage es mal, ungeschützt. Von daher ist es normal, dass wir es schlechter haben wie vorher und dass es uns dreckiger geht. Das ist völlig normal. Im Gegenteil, wenn wir das alles nicht hätten, dann heißt es ja, wie bei dem Fürsten, dass der Teufel mich in Ruhe lässt. Das ist nicht gut. Und jetzt sagt die Bibel halt etwas und da kommen natürlich auch die falschen Lehren, die auch zur Anfechtung werden können. Hebräer 13, 7 sagt die Bibel, gedenket an eure Führer, die euch das Wort Gottes gesagt haben. Schaut das Ende ihres Wandels an und ahmt ihren Glauben nach. Wisst ihr, was das heißt? Ich soll die Leute, die geistlich vorausgegangen sind, mir ansehen. Und was soll ich mir ansehen? Ihr Ende. Also wer kann nur mein Vorbild sein, geistlich? Ein Toter. Ist euch das klar? Kein Lebender. Wisst ihr warum? Ihr habt noch nicht gesehen, wie es endet. Und die Bibel sagt, ihr müsst gucken, wie es endet. Wisst ihr, von daher bin ich immer skeptisch, auch wenn Leute Autobiografie schreiben, dann muss ich sagen, Entschuldigung, ich will deine Autobiografie gar nicht lesen, weil ich kenne dein Ende nicht. Was mich interessiert, ist dein Ende. Wenn ihr mal die großen Gottesmänner seht, wie die gestorben sind, dann siehst du, warum das so wichtig ist. Torre zum Beispiel, der ja zeitweise einen Schlag hatte, lehrmäßig, aber der dann immer klarer wurde, großer Evangelist, der ist abends, der konnte Deutsch, hat aber deutsche Bibel gehabt, dann ist er abends niedergekniet über der Bibel und wollte betend die Bibel lesen und wo sie ihn aufwecken wollte, war er in der Ewigkeit. Ist doch herrlich, wenn du siehst, wie jemand hingeht oder die alte Erweckungsprediger, man hat sie gefragt, hast du Freude gehabt zu sterben? Sagt er, nein. Ja, warum nicht? Sagt, ich weiß, dass der Jesus für meine Sünden starb, fertig. Das sind diese Dinge, das ist gewaltig, wenn du siehst, wie jemand stirbt. Ich habe auch schon Leute gesehen, die haben angefangen, bevor es zu Ende ging, plötzlich abzufallen. Die haben angefangen, sich gegen Gott zu stellen. Du musst immer warten, was passiert. Und darum sagt die Bibel, ihr Ende sehet an. Ich lese Hebräer 3, 14. Da sagt die Bibel, denn wir haben Anteil an Christus bekommen, wenn sagt immer ganz klar, was los ist, wenn wir die anfängliche Zuversicht bis ans Ende standhaft festhalten. Allein mit der Bibelstelle kannst du die Lehre, dass ein Gläubiger nicht verloren gehen kann, ein Gläubiger nicht abfallen kann, kannst du wegschießen. So eindeutig, wisst ihr. Und jetzt kommt halt das Problem. Wisst ihr, wenn der Teufel mich angreift, das ist kein Schaukampf. Das ist kein Kampf, um mir ein bisschen Lohn zu stehlen. Er will, dass ich in die Hölle fahre. Versteht ihr? Er will mich zum Abfall bringen. Es muss klar sein, es ist ein Kampf auf Leben und Tod. Es ist kein Spiel. Von daher ist die Erfechtung vom zweiten Bereich, wo es darum geht, dass mich der Teufel ergreift, nicht ohne. Ich musste lernen über die Jahre, wie ich mich gegen diese Ergriffe und vor allem, jetzt kommen wir zu einem wichtigen Punkt, diese Lügen, die hier verbreitet werden, wäre. Weil der Teufel ist ein Lügner von Anfang an. Erste Lüge sollte Gott gesagt haben, 1. Mose 3. Wisst ihr? Der Jesus geht sogar so weit, dass er sagt, Johannes 8, der Teufel ist der Vater der Lüge. Und der Teufel wird immer mit Lüge, mit Täuschung, mit diesen Methoden arbeiten. Wisst ihr, ich greife mal voraus. Wenn du der Großteil der teuflischen Ergriffe und Erfechtungen weghaben willst, dann musst du die Wahrheit kennen. Der Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das Wort Gottes ist die Wahrheit. Die Summe deines Wortes ist Wahrheit. Und der Heilige Geist ist der Geist der Wahrheit. Das heißt, du musst darauf vertrauen, dass der Jesus dir durch den Heiligen Geist über das Wort Gottes die Wahrheit nahe bringt. Wenn du so die Wahrheit kennst, dann kannst du dich wehren. Wisst ihr zum Beispiel, ich hab, wo das aufkam, ich war einer wohl der wenigen in unserer Mitte, der noch Nilio das mitgekriegt hat, wo dieser Mann namens Nilio Livainio kam, damals aus Finnland, wenn ich es richtig weiß, wo das erste Mal, ich weiß sogar nicht, ob das vor oder nach der Catherine Kuhlmann war, wo sie plötzlich begonnen haben, umzufallen, rückwärts. In meiner Bibel steht klipp und klar, rückwärts umfallen ist ein Gericht Gottes. Als Eli vor Gott gerichtet wurde, fällt er rückwärts um und bricht das Genick. Jesaja 28 sagt, sie werden rückwärts fallen, umgestürzt werden im Gericht. Und wenn du Gott begegnest, sagt die Bibel, dann fällst du auf dein Angesicht. Also wenn du jetzt die Wahrheit von der Bibel kennst, dann wenn jemand umfällt, kannst du da nicht mehr verführt werden, weil du kennst die Wahrheit. Also ihr merkt, wie wichtig es ist, das Wort Gottes zu lesen und es zu kennen. Und zwar mit auch dem Hintergrund, dass wir durchschauen können, was wirklich vom Teufel ist, was von Gott ist und was reine Zubereitung ist und natürlich auch was von mir ist. Da, wo es von Gott ist und wo es Zubereitung ist, da muss ich mich in Demut drunter stellen und das ertragen. Am Teufel seine Ergriffe, da sagt die Bibel nicht, dass ich die ertragen muss, sondern sie sagt, ich muss sie zurückweisen durch das Schild des Glaubens und durch das Schwert des Geistes, die schlage ich zurück. Und naja, das, was ich selber bin, da muss ich mich halt in die Nase fassen und sage, das nächste Mal bist du nicht so dumm. Wisst ihr, das sind die Dinge und ihr merkt schon, das ist kein einfaches Thema, wo man sagen kann, es ist so, es ist so, es ist so. Aber ganz wichtig ist mir, in der Sekunde der Wiedergeburt. In Adam haben alle gesündigt, in Adam starben alle. In der Sekunde der Wiedergeburt beginnt dieser Prozess. Und der ist normal. Und jetzt kommt das Problem, Prüfung oder Anfechtung. Wir sagen oft auch zu Dingen, die in Wirklichkeit der Prüfung sind, sagen wir Anfechtung. Ich habe Anfechtung. Es ist manchmal so, vielleicht wäre es wichtig, dass wir erkennen, ich brauche das. Manche Dinge brauche ich. Ich möchte euch ein Beispiel sagen. Ich habe ja 46 Jahre auf der Bank gearbeitet. Einer meiner besten Freunde war sogar mal mein Azubi. Der hat eine riesige Karriere gemacht, ist Bankdirektor geworden. Und war dann mein Chef. Und wenn zwei vertraute Leute Chef und Untergebene sind, das ist meistens nicht so gut. Und er hat mich teilweise geplagt bis aufs Blut. Es konnte sein, er hat mich, ich habe es schon öfters erzählt, es konnte sein, er ruft mir morgens um 9 Uhr, komm sofort rauf. Ich bin raufgekommen. Ich habe nicht mal gewusst, was los ist. Zweiter Satz, bring deine Bibel mit. Na, ich wusste, wo es hingeht. Er hat meine Bibel mitgebracht, hat er mich angeschrien, zeig mir sofort, wo in der Bibel steht, dass du aus der Kirche austreten durftest. Hintergrund war, er hat am Sonntagabend seinen Gehaltszettel erguckt, hat gesehen, was er Kirchensteuer zahlt. Mir ist ihm eingefallen, der Kaufmann zahlt keine Kirchensteuer. So hat den Kerl wird ohne Ende. Da ist mir an die Gurgel weggegangen. Oder auf eine andere Sache, ist mir relativ schnell an die Gurgel und ich habe manchmal es kaum ausgehalten. Beate sagt einmal zu mir, so kannst du nicht mehr heimkommen. Es geht einfach nicht. Und dann ist eigentlich was passiert. Ich habe einfach gemerkt, ich muss es aushalten. Und hinterher, wo ich diesen riesen Kampf mit der Pfingstbewegung hatte, da ist was passiert. Durch die Kämpfe mit meinem Schiff bin ich innerlich so hart, stahlhart geworden, dass die Kämpfe mit der Pfingstbewegung mich nicht einmal mehr groß belastet haben. Ich war kaum erschütterbar. Und dann ist mir klar geworden, wenn du da natürlich drinsteckst und der dir schon morgens ins Gesicht springt, bevor er guten Morgen sagt, das ist nicht schön. Wisst ihr, oder wenn ich irgendwie reagiert habe, wie es ihm nicht gefallen hat, oder geschrien, du bist kein Gläubiger, du bist ein Gangster. Wisst ihr, wenn du das die ganze Zeit am Hals hast, da verkleidet dir das Leben. Und wenn das die ganze Woche geht, fast jeden Tag. Aber im Nachhinein habe ich sagen müssen, Amen. Wunderbar, Gott hat den Mann als Werkzeug benutzt, damit konnte ich ihm auch nicht mehr böse sein. Er hat ihn als Werkzeug benutzt, um mich zu stählen. Wisst ihr, von daher, ein ganz wichtiger Punkt vorab, man darf bei der Anfechtung nicht ausbrechen. Das ist ganz wichtig. Und dann kam natürlich, außer diesen Angriffen, kam das Problem der Lüge. Die Bibel sagt, alle Menschen sind Lügner. Einmal eine Frage, seid ihr Menschen? Ist durch die Wiedergeburt euer Menschsein aufgehoben? Nicht? Dann seid ihr Lügner. Das will doch keiner hören. Versteht ihr? Die Lüge steckt in unserer Seele drin. Wisst ihr, ich lüge nie bewusst, aber indirekt. Weißt du, dir sagt jemand was und du aus der Hüfte raus antwortest schnell und erst wo du es getan hast, merkst du, Mensch, das hat ja gar nicht 100% gestimmt. Wieso kann ich sowas machen? Weil meine Sündenatur noch eine Lügenatur ist. Bewusst vom Geist her lüge ich nicht. Mein Chef hat einmal zu einem Kunden gesagt, er tut alles, aber eine Lüge tut er sie nie. Das ist wichtig, so ein Zeugnis zu haben. Aber deine Lügenatur kannst du nicht wegwerfen. Die ist halt da. Wisst ihr, und von daher habe ich diesen Kampf. Und jetzt weiß der Teufel das. Und der Teufel ist der Lügner von Anfang an. Und eine der Hauptanfechtungen, die aus dieser Finsternis kommt. Ich möchte mal da den Akzent ein bisschen drauflegen. Wisst ihr, wo ich zu Hause lag, ein Jahr lang, keine Dienste. Die Leute haben gesagt, so ein Verrückter wie der Karl Lammer, der muss doch durchdrehen, wenn er hier zu... Ich lag die ganze Zeit, ich durfte nicht in ein Bett liegen, das ist auch verrückt bei so einer Krankheit. Ich musste auf meinem Sofa liegen mit einer Wippe, gebaut aus Teppichen, und konnte nur mit dem Stock aufstehen, völlig verrückt. Gell? Und ich lag die ganze Zeit da mit einem Frieden wie ein Wasserstrom. Ich habe die ganze Zeit gewusst, es ist nicht vom Teufel, es ist von Gott. Ich konnte in aller Ruhe warten. Und dann Anfang Dezember sage ich zu meiner Frau, ich werde die Freizeit über Silvester im Haus Sonnenblick halten. Und sage, meine Frau, du spinnst. Du kannst ja nicht immer aufstehen, wie willst du einen Sonnenblick? Kurz vorher war das so zurück, dass ich hierher gekommen bin. Ich habe noch beim ersten Vorlaufen ans Rednerpult, habe ich noch gewackelt. Von der Sekunde her war es, wenn ich nie krank gewesen wäre. Das sind die Dinge, wo Gott wunderbar eingreift. Die Dinge, wenn du die dann... Die weißt du auch in der Regel im Herzen, da kannst du dann drin ruhen. Aber jetzt kommt das Problem, wenn der Teufel dich ergreift, hat es immer folgender Hintergrund. Die Bibel sagt, der Heilige Geist ist eine Taube. Das habe ich gesehen, ich lag auf dem Sofa und wie eine Taube ist meine Seele immer ruhiger geworden. Wie wenn eine ganz zarte Taube auf mir geruht hätte. Das war das Wirken vom Heiligen Geist. Als der Teufel mich angefangen hat, wegen der Heilsgewissheit anzugreifen, da ist dann Folgendes passiert. Kam wegen falscher Lehre über Bekehrung. Man hat mir beigebracht, was bei mir alles passieren muss, dass ich wieder geboren bin. Ich habe das geglaubt, habe die Heilsgewissheit völlig verloren. Und das hat dann bei mir bewirkt, dass ich durchgedreht habe. Ich habe durchgedreht. Und es war, wie wenn mich ein Geier ergriff. Erst später habe ich erkannt, die Taube ist immer der Heilige Geist. Wenn jemand dir die Luft abdreht, Pressatmung, ich neige gar nicht zur Depression, ich neige zur Aggression. Also mein Chef hat einmal gesagt, wenn du hörst, ich habe Selbstmord begangen, glaub es nicht. Wenn du hörst, ich habe jemanden umgebracht, das kannst du glauben. Also bei mir ist es ähnlich. Nicht so krass wie bei ihm, aber wisst ihr, ich neige nicht zur Depression. Wenn ich plötzlich Pressatmung kriege, passiert bei mir manchmal durch Anfechtung und der Brustkorb wird zusammengepresst und Kluft bleibt weg, reagiere ich heute nicht mehr. Ich gehe hin und sage, Herr Jesus, das ist Anfechtung. Und dann widerstehe ich diesen Gedanke im Namen Jesu und reagiere nicht mehr drauf. Ist nur eine kurze Zeit, dann ist weg. Ich habe noch nie erlebt, wenn das kommt in der Art und ich widerstanden habe, dass nicht Anfechtung war. Das ist dann wirklich Anfechtung. Wisst ihr, mit der Heilsgewissheit, das ist so, sag mal, ich habe, wie gesagt, ganz viele Seelsorgeleute. Und ich habe jetzt festgestellt, wenn du denen die biblische Wahrheit sagst, kommen sie relativ schnell aus dieser Falle heraus. Und zwar, die Bibel sagt klipp und klar, der Herr Jesus in Markus 1, 15, tut Buße und glaubt. Also, dass das immer klar ist. Die Bibel lehrt ganz klar, ich kann eigentlich mich nur bekehren, wenn der Heilige Geist in meinem Herzen wirkt. Wo ich zum Glauben kam, hat der Herr mein Herz 4 Jahre lang bearbeitet. Ein bisschen lang, oder? Ich war einfach zu feig, mich zu bekehren. Aber 4 Jahre hat der Herr in meinem Herzen gewirkt. Und ich habe das gewusst. Und dann sagt die Bibel, tut Buße und glaubt. Buße tun heißt ganz einfach, ich stimme Gott zu. Metanoia, Gesinnesänderung, heißt eigentlich nur Meta mit. Nous ist Gesinnung. Ich gehe einfach mit der Gesinnung Gottes mit. Das heißt, wenn Gott sagt, du bist verloren, dann stimme ich Gott zu, ich bin verloren. Wenn Gott sagt, du kannst dich nicht selber retten, stimme ich ihm zu, ich kann mich nicht selber retten. Wenn Gott sagt, letztendlich nur durchs Blut Jesu kannst du gerettet werden, stimme ich dem zu. Wenn Gott sagt, du musst dich aber von der Finsternis abwenden, das ist nämlich der nächste Punkt, tut Buße, bekehrt euch. Bekehrung heißt wegwenden von der Finsternis, macht willentlich. Und wenn du in dem Zustand einfach der Herr Jesus annimmst, sagt Johannes 1, 12, in der Sekunde, als jemand ihn aufnimmt, da steht im Griechischen eine Konstruktion, die sagt praktisch, so viele ihn in einer bestimmten Sekunde aufnahmen, denen gab er in derselben Sekunde Vollmacht, Gottes Kinder zu werden, die dann, und es kommt präsens aktiv, ununterbrochen an ihn glauben. Wisst ihr, wenn ich den Leuten zeige, ich frage sie einfach, wie war deine Gesinnung? Wenn die mir sagen, ich habe Buße getan, ich habe angefangen, mich von der Sünde wegzuwenden, ich habe meine Sünde wirklich, ich habe mich von ihnen weggewandt, ich habe Gott zugestimmt, dass ich verloren bin, ich habe zugestimmt, dass der Herr mir allein die Rettung geben kann, dass ich nichts tun kann selber. Und in dem Moment habe ich erkannt, ich muss den Herr Jesus annehmen, habe ihn gebeten, in mein Herz zu kommen. Dann sage ich den Leuten, jetzt gehst hin und wirfst dein Gefühl in den Dreckeimer. Weil in dem Moment hast du laut Johannes 1,12 100% die Garantie, dass du wiedergeboren bist. Ob du das fühlst oder nicht, ist völlig egal. Ich habe dann gelernt, Isaac fühlte Esau, es war der Jakob. Ich bin ein Gefühlsmensch, Gefühl ist schön, oder? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Wenn ich einen wunderbaren Fleischkäse auf mein Laugenbäckchen habe, das ist doch ein herrliches Gefühl, oder? Was ich genauso liebe, mich langsam beim Lesen einschlafen zu lassen, das liebe ich. Meine Frau schreit immer, wenn das Buch runterfällt. Gefühl ist nicht schlecht, hat Gott uns gegeben. Aber in der Ehe, alles, Gefühl ist alles gut. Aber in geistlichen Dingen ist Gefühl ein Lump und ein Gauner. Wisst ihr, und interessant ist, Isaac sagt dann, ich habe Esau gefühlt, aber die Stimme war die Stimme Jakobs. Die Stimme, ein Bild fürs Wort Gottes, am Wort Gottes sehe ich, was ist Fakt. Jetzt muss ich einfach, wenn es um diese Anfechtung geht, dem Wort Gottes glauben und nicht meinem Gefühl. Wisst ihr, ich sage mir dann ganz nüchtern, ich habe mich wahrscheinlich, jetzt sage ich es mal vorsichtig, weil ich da nicht mehr weiß, ob welches der Donnerstag war. Ich habe mich am Donnerstag, am 30.05.1974 bekehrt. Der Herr hat mein Herz die ganze Zeit bearbeitet. Er hat mir das Heil angeboten. Ich habe nichts getan als reagiert. Ich habe nur angenommen. Und dasselbe, ich habe das gewusst. Ich hatte vollständig Buße getan. Ich habe schon angefangen, mit der Sünde zu brechen. Ich habe angefangen, wegzugehen. Und ich habe lachen müssen, wo der Klaus erzählt hat, dass er nochmal in eine Diskothek ist. Ich bin, wo ich mich bekehrt hatte, bin ich nochmals, mein Freund, ich sind in die Diskotheke gegangen, nicht so wild, aber ich bin kein so Tänzer, aber trotzdem sind wir nochmal, ich bin ein Mann der alten Beatmusik, wisst ihr, ich komme aus der Ecke, ich war mal Roadie vor einer Band und habe auch selber Gitarre geklampft, habe Klavier gelernt, gell? Ich bin da schon ein bisschen auf der Schiene. Und dann bin ich nochmal mit meiner Frau in diese Diskothek. Ich sehe es noch heute vor mir, da ging so eine Treppe runter in einen Kellerraum und da war eine riesige Diskothek, frisch bekehrt. Und ich gehe rein in die Diskothek. Ich bin ungefähr 2 Minuten drin. Und plötzlich, das hat der Herr durch den Heiligen Geist gemacht. Das kann man nicht erklären. In derselben Sekunde ist bei mir, wie wenn das Bewusstsein vollständig durch den Heiligen Geist erweitert würde. Ich stand da drin, pack meine Frau an der Hand und sage, sofort hier raus. Die hat wahrscheinlich gedacht, jetzt spinnt er voll. Und zwar, wisst ihr warum? Ich hatte den Eindruck, ich kann es nur so erklären, ich stand da drinnen und plötzlich war mir klar, hier drinnen sind lauter Tote. Ich hatte den Eindruck, ich bin in einer Leichenhalle, was ja geistlich gestimmt hat. Und ich bin da raus und habe von dem Moment an nie mehr eine Diskothek betreten. Wisst ihr, das sind so Dinge, mit der Wiedergeburt hat mich auch, in der ersten Liebe hat mich der Teufel in Ruhe gelassen. Und als die erste Liebe langsam runtergang, dann hat er angefangen, mich anzugreifen. Natürlich hatte ich viele Anfechtungen im Geschäft. Und der Teufel wird dich auch versuchen, in ein Extrem hineinzutreiben. Ich war dann so radikal, ich habe auch selbst aus Lexika, habe ich, wenn da ein 5-stackiger Stern war, heute weiß ich, dass die Linie verbunden sein müssen, aber wenn da ein Pentagramm war, habe ich die Schere geholt, im teuersten Lexikon, und habe zuerst mal den Stern rausgeschnitten, habe dann ein Blatt Papier reingeklebt, ich habe Sachen weggeworfen, wo ich hinterher wieder kaufen musste. Also es war radikal. Am Schluss hat mich der Teufel so weit gehabt, wenn mein Chef an mir vorbeilief und seine Jacke hat meine gestreift, dass ich 2 Stunden am Schreibtisch saß, nicht gearbeitet habe, nur überlegt habe, ob ich mich entschuldigen muss. Ich sage, das sind die Lüge des Teufels, wo er dich gefühlsmäßig angeht. Wenn du jetzt in der Bibel erkennst, darum ist auch wichtig, die Sündekataloge zu kennen. Also es ist nicht nur wichtig, die Stelle zu kennen über die Erlösung, sondern auch die Sündekataloge. Ihr kennt die Sündekataloge. Römer 1, 18 bis 32, 1. Korinther 6, der ganze 3. Mose. Das sind die Sündekataloge, die zu kennen. Wenn jetzt die Bibel nicht sagt, dass es eine Sünde ist, dann brauchst du dich nicht verklagen lassen, dann brauchst du dich nicht verrückt machen lassen. Nirgends steht, wenn mein Chef mich streift mit der Jacke, muss ich mich entschuldigen. Das ist alles Quatsch. Ich habe mich dann, wo ich mein Leben, wo ich gerettet war, da war ich ein Gotteskind, habe ich Teile meines Lebens in Ordnung gebracht. Ich habe zum Beispiel die Zeuge Jehovas, den Briefkasten mit einem Kanonenschlag in die Luft gesprengt. Solche Scherze. Und habe auch andere Dinge gedreht, aber dann habe ich gemerkt, ich darf mich hier vom Teufel in nichts reintreiben lassen. Und ich habe dann gemerkt, es gibt Dinge, die musst du in Ordnung bringen, und dann gibt es Dinge, die musst du nicht in Ordnung bringen. Selbst wenn ich die nicht in Ordnung gebracht hätte, wäre ich trotzdem gerettet gewesen. Es wäre dann nur im Preisgericht halt gekommen. Wisst ihr, das sind so Dinge, und in der Anfangsphase, nach der ersten Liebe, bist du ja noch nicht reif. Das heißt, dass ein Gläubiger nach der ersten Liebe starke Anfechtungen hat. Und die Leute, die zu mir kommen, die haben alle starke Anfechtungen. Gell? Und ich mache dann etwas, weil ich ja weiß, wenn man Anfechtung hat, kommt der Teufel mit dem nächsten Trick. Dann geht er hin und stellt dir einen Menschen vor die Augen. Und jetzt würdest du dich diesem Menschen an der Rockzipfel hängen. Und ich bin absolut allergisch, wenn das jemand macht. Dann habe ich in der Seelsorge etwas, gibt ja keine Seelsorge biblisch, ich sage für mich, das ist eher Beratung, wenn jemand was wissen will. Bin ich einfach hingegangen und habe denen einen Zettel geschrieben. Da habe ich draufgeschrieben, was sie tun sollen, habe sie in die Hand gedrückt und habe sie fortgeschickt. Die sind dann enttäuscht. Ja, wenn der Karl Hermann wenigstens über mir gebetet hätte, dann wäre er nicht zum Herrn Jesus gegangen. Versteht ihr? Ich schicke sie zum Herrn Jesus und sage, ich muss selber machen. Und ich habe gigantische Erfahrungen. Ich hatte eine Frauenlehrerin, die war so unter Anfechtungen durch falsche Lehre, durch Lehre, Sünde der Vorväter, okkulte Belastungen. Übrigens, ein Gläubiger kann keine okkulte Belastung haben, wenn er keine okkulte Sünde begeht. Mit der Wiedergeburt, Galater 3,13, bricht jeder Fluch. Ich habe keine Sünde der Vorväter. Wenn das denn die Leute einreden, dann kriegen die Anfechtung. Die Frau war so weit, dass sie ihren Lehrerberuf aufgeben musste. Die hat mir erklärt, in welchem Knochen gerade ein Dämon rumläuft. Naja, ich bin ein Mensch. Man sagt mir nach, dass ich sehr gutmütig sei und auch eigentlich kein unfreundlicher Kerl. Aber wenn du mich an einem Punkt erwischt, wo es mir auf den Nerv geht, dann kommt ein ganz anderer Charakterzug raus. Dann wäre ich giftig. Und die Frau hat mich ganz blöd erwischt. Auf einer Konferenz hat sie mich am Telefon rausgeholt und die hat eigentlich keinen Nerv für das, was sie wollte. Dann habe ich was gemacht, im Nachhinein war es so Gott, dann habe ich sie angefahren. Hör mit dem Quatsch auf, ein Gläubiger ist nicht, hat keine Sünde und habe das der einfach reingeschlagen, regelrecht. Hinterher hatte ich nachher ein schlechtes Gewissen.
Eine
Woche später ruft sie mich an, jubelnd am Telefon, schreit alles weg. War nur gelogen. Und dass man uns richtig versteht, 99,9% aller Erfechtungen, die der Teufel auf uns loslässt, sind gelogen. Manche Gläubige sagen mir, er hat doch recht, was er mir vorhält. Ja, kann sein. Aber es ist trotzdem in der Regel immer verdreht und es sind Dinge, und das ist ganz wichtig. Wenn du am Herr Jesus eine Sünde bekannt hast, von ganzem Herzen, und es reut dich und du bittest ihn, dass er dich reinigt durch Jesu Blut, du nimmst an, dass du mit Christus gekreuzigt bist, dann darf dich der Teufel nicht mehr verklagen. Offenbarung 12, der Verkläger. Dann darf er dich nicht mehr verklagen. Und jetzt kommt der Kampf. Dann darfst du nicht auf deine Seele, auf dein Gefühl hören, nicht auf die Gedanken, sondern nur auf die Schrift. Und das ist ein Training, das muss man sich antrainieren. Und da musst du einfach das Risiko eingehen, das erste Mal zu sagen, und ich bete dann ganz einfach, Herr Jesus, ich gehe davon aus, es ist Anfechtung, reagiere nicht mehr drauf. Aber wenn meine Seele völlig durchdreht, ist mir egal. Geht nur kurze Zeit, dann ist es weg. Aber ihr versteht, der Teufel greift mich 99% mit Lüge an. Was anders ist, wenn er Verfolgung schickt oder so, dann was ganz anderes. Aber in unserer Gesellschaft, wo keine Verfolgung ist, ist die Anfechtung 99% Lüge. Es war hier im Haus Sonnenblick. Da hat jemand, da kam ich glaube das erste oder das zweite Jahr her, hat jemand eine Aussage gemacht, die war so extrem, habe ich sie aufgefasst, dass ich die ganze Nacht schlaflos im Bett lag, in meinem Zimmer, war sogar das gleiche Zimmer wie jetzt, und habe mir die ganze Zeit überlegt, kann ich jetzt noch diese Freizeit mitmachen, muss ich abreisen. Und ich kam immer mehr zum Schluss, je länger ich im Bett drin lag, abreisen. Zum Glück habe ich nicht reagiert, weil es war, hat sich am nächsten Tag herausgestellt, eine Lüge. Es war ein Bluff. Wisst ihr, und das ist das Problem. Du kannst gefühlsmäßig Lüge, Bluff und Wahrheit nicht unterscheiden. Das Einzige, was dir hilft, es zu unterscheiden, ist das Wort Gottes. Oder dann hilft auch nachzufragen, wie hast du das gemeint? Meinst du das so? Wisst ihr, da muss man nachbohren, da darf man nicht schüchtern sein oder genannt und sagen wir, sich zurückhalten. Wenn es darum geht, die Anfechtungen des Teufels zu zerstören, müssen wir radikal sein. Da müssen wir auch notfalls einmal drauf ankommen lassen, dass man mit jemandem Krach kriegt. Also das ist mir dann wert. Weil ich will vom Teufel mich nicht kaputt machen lassen, weil er sucht Leute, die er vernichten kann. Er ist ein Totschläger, er ist ein Mörder. Er will mich geistlich ermorden und das ist ganz, ganz schlimm. Und diese ergriffene Gedanke, das ist der Hauptpunkt. Und dann kommt natürlich noch, das ist, ich sage es einmal so, das ist die Dunkelziffer. 1. Petrus 5, 6 bis 10. So demütigt euch unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht fest im Glauben. Und dann sagt er, weil alle die gleiche Anfechtung haben. Geschwister, für manche Dinge ist Sorge gar nicht falsch, hat Gott sogar gemacht bei uns Menschen. Also wenn du zum Beispiel jetzt sagen würdest, mir ist das wurscht, was ich morgen zu überhaupt tun soll oder so, sich um einen Beruf zu sorgen, und das ist alles okay. Aber wenn der Teufel dich anfängt mit Gedanken, mit Sorgen einzudecken, dann musst du aufpassen. Dann hat er die Absicht, dich zu töten. Jetzt sagt die Bibel, alle eure Sorgen werft auf ihn. Wer ist ihn? Ist der Vater im Himmel. Wisst ihr, es gibt so eine Regel. Ich gehe im Gebet, wenn es der Dienst und das Reich Gottes betrifft, zum Herr Jesus. Er ist das Haupt der Gemeinde. Ich gehe, wenn es die Kindschaft betrifft, in der Regel zum Vater im Himmel, weil die Bibel sagt, alle eure Sorgen werft auf ihn und sagt, seid nüchtern und wacht. Und Wache betrifft nicht nur, man hat geglaubt, Wache betrifft nur die Anfechtungen der Endzeit, die antichristlichen Verführungen. Nee, Wache betrifft auch die Anfechtung, wo der Teufel mich anlügt. Ich muss wachen, dass er mich nicht anlügen darf. Wissen Sie, da gibt es natürlich nur ein Problem. Wieso ist die Anfechtung so anders? Wieso hat meine Frau andere Anfechtungen wie ich? Ist ganz einfach. Sie ist introvertiert, ich bin extrovertiert. Beide sind immer melancholisch, das heißt perfektionistisch. Jetzt sagst du natürlich, Geschwister, das sind phlegmatisch. Ich habe die einmal eine Zeit beneidet, tue ich nicht mehr. Und zwar, ich habe einfach gesehen, die haben gar keine Anfechtungen. Die haben kein Problem. Aber dann habe ich mir, die sehe da aber auch die anderen Probleme nicht. Die sehe gar nichts. Und ich denke, naja, dann lieber Anfechtung und alles sehr, das ist dann das kleinere Übel. Gell? Oder die Sanguiniker, die immer glauben, sie sind die Schönste, die Reichste und die Beste und die Größte, die muss nur Welle laufen lassen und schlagen sie ihren Kopf an. Gell? Da darf die auch nicht dran ärgern. Aber eins ist klar, mein Charakter, meine Erbanlage, es gibt keine Sünde der Vorväter bei Gläubigen, aber Erbanlage, wenn meine ganze Familie sensibel war, dann bin ich halt auch sensibel. Wenn meine ganze Familie cholerisch war, bin ich halt auch cholerisch. Ich habe ein Geschäft, der ist cholerisch gewesen. Für mich als sensibler Mensch war ein Schock. Der hat also im Ernst bei einem Kunden gesprochen. Wenn der Kunde was sagte, was ihm nicht gepasst hat, der Aufzug. Ich habe gedacht, der knallt ihm eine. Ich habe einen Schock, gell, weil ich bin ja eher sensibel. Ah ja, immer schön. Meine Frau sagt manchmal, du schleimst. Gell. Also immer das schön ist. Gell. Aber ihr versteht, das hat mit dem Charakter zu tun. Mit der Erbanlage. Und es gibt Dinge, auch Anfechtungen, die haben nichts mit dem Teufel, nichts mit Gott zu tun, sondern mit dir selber, mit deinem Charakter. Und von daher ist es gar nicht schlecht, wenn man seinen Charakter kennt. Man kann es nicht kaufen, und wenn ihr jetzt alle ins Internet geht und versucht es euch antiquarisch zu besorgen, da kann ich keine mehr bestellen, aber ich sage euch trotzdem den Titel. Gibt es einen Titel von einem Mann, der war der Wilhelm Busch von Norwegen. Der hieß Ole Hellesby. Hervorragender Evangelist. Und er hat ein Büchlein geschrieben, das heißt, dein Typ ist gefragt. Da hat er die vier Grundcharaktere analysiert, und zwar mit biblischen Personen. Der ist zum Beispiel hingegangen und hat gezeigt, dass Paulus ein extrovertierter Melancholiker war. Dann hat er gezeigt, dass der Elia ein introvertierter Melancholiker war, hat an dem allem aufgezeigt, wie Gott auch mit denen umgeht. Das ist seelsorgerlich das beste Buch für den eigenen Charakter. Wenn man das alles kennt, und da gibt es eine wunderbare CD von einem Mann, der war früher an der Bibelschule Prag, ist ein Schweizer, und der hatte einen Vortrag gehalten, Rollenspezifität von Mann und Frau. Und er hat was Wunderbares gesagt, und da kannst du ganz viel erklären. Der hat gesagt, die Frau ist ein Schrank und der Mann ist eine Kommode. Das ist doch so. Der hat gesagt, die Frau ist ein Schrank. Wenn du aufmachst, ist alles auf. Das heißt, wenn meine Tochter einen Fünfer in Mathe heimgebracht hat, hat sie. Inzwischen ist sie Einser- und Zweier-Schülerin geworden, aber wo sie am Anfang war, war sie faul, das kracht, hat sie Fünfer heimgebracht. Da war meine Frau als Schrank vollkommen zerstört. Es war der Tag für sie fast kaputt. Da sagte ich immer, oh, die Andrea, was tut's? Und ich bin halt hingegangen, habe die Schublade rausgezogen, habe der Andrea eine drüber knallt und damit war es für mich erledigt, Schublade wieder rein. Wisst ihr? Und wenn du das jetzt nicht weißt, zwischen Mann und Frau, dann kriegst du plötzlich Anfechtung und das nutzt der Teufel aus. Dann lässt der Mann und Frau gegeneinander los. Und ich habe eine Schwester, die ist nicht ganz zart beseitet und die macht das manchmal ganz toll. Wenn wir da zusammensitzen, dann kann es sein, sie faucht plötzlich und sagt, ich habe zu meinem Mann gesagt, ich bin ein Schrank. Die hat die CD auch gehört. Dann ist alles geschwätzt, dann brauchen wir nichts mehr reden. Gell? Damit sagt sie, keine Diskussion, weil ich bin ein Schrank. Meine Reaktion war richtig. Nicht war sie falsch, aber trotzdem, sie war verständlich, weil sie als Frau reagiert hat. Versteht ihr? Und jetzt kommt das Problem, ich muss mich selber kennen. Also ich kenne mich inzwischen. Ich bin jetzt alt genug, um mich zu kennen. Und ich kenne auch meine Frau, obwohl meine Frau sagt, du kennst mich immer noch nicht, das ist aber normal. Aber sich zu kennen ist normal. Und wenn man das weiß, kann man 90% der teuflischen Anfechtungen aushebeln, weil man einfach merkt, das ist jetzt nichts Neutrales, sondern jetzt geht der Teufel dir an die Gurgel. Aber das sind die normalen Dinge. Aber was viel wichtiger ist, sind die geistlichen Dinge. Und zwar, das muss man einfach sagen, wisst ihr, man darf auch diese geistlichen Anfechtungen nicht verharmlosen oder so zu sagen, aber wenn du richtig stehst, hast du das nicht. Stimmt nicht. Wisst ihr, was muss bei einem Mann wie beim Paulus geschehen, der nach meiner Überzeugung, außer mal Jesus, der ja gleichzeitig der Sohn Gottes war mit göttlicher Natur und die Totalerkenntnis hatte, aber außer ihm war der Paulus der Mensch auf dieser Erde mit der höchsten Erkenntnis, die es gab. Was muss passieren, dass ein Paulus in Römer 7 sagt, ich, elender Mensch, ich tue nicht, was ich will, sondern ich tue, was ich nicht will. Wer wird mich retten von diesem Leib des Todes? Und dann sagt er natürlich, weil er jetzt geistlich umschält, ich danke Gott durch Jesus Christus, eben durch das vollkommene Opfer, dass es geschieht. Aber wir müssen einfach damit leben, dass es normal ist, dass wir diese Anfechtung haben. Wisst ihr, und dass du auch mit dir nicht zufrieden bist, das ist auch normal. Wisst ihr, das alles gehört dazu, wenn ein Mensch einen perfektionistischen Charakter hat, ist er nie mit sich zufrieden. Das musst du dir mal sagen, wenn du mit ihm redest. Du musst sagen, du, ich habe früher im Fußballtor gespielt, glaubt man gar nicht. Ich habe ja nicht gewusst, dass ich nicht mehr wachse. Ich hatte einen Skiunfall mit 14 und habe 5 cm verkürzte Wirbelsäule und 3 cm verkürzte Ding. Ich bin einfach nicht zu klein gewesen. Gell? Jetzt kann ich mich die ganze Zeit nur ärgern, wieso darf ich nicht in einem Tor spielen? Und ich war ein Flieger, ich konnte es. Also, da muss ich sagen, ist halt so. Versteht ihr? Ist halt so. Die andere kriegt eine Glatze und ich habe Haar. Versteht ihr? Jetzt kann ich nicht sagen, wieso kriege ich eine Glatze. Der andere sagt, ich halt so. Der andere sagt, ich kann nicht reden. Mein Sohn zum Beispiel hat absolute Gabe zur Verkündigung, aber er redet nichts außer seiner Verkündigung. Er redet nichts. Wisst ihr, das ist auch eine Charaktereigenschaft. Man hat ihn einmal gefragt, hat seine Freundin gefragt, Pimi, warum redest du nicht? Dann haben wir ihn ganz spannend gefragt, was hast du geantwortet? Hat er gesagt, nix. Versteht ihr? Zu mir sagen die Leute, wieso kannst du deine Klappe nicht halten? Sag ich, bin ein völlig anderer Charakter. Ist das dein Sohn? Ja. Wo hat er das her? Sag ich, keine Ahnung. Meine kleine Tochter, die ist vom Reden her wie ich, die ist stundenlang im Bett gelegen und hat, statt dass sie geschlafen hat, hat sie Selbstgespräche geführt. Wisst ihr, aber das ist normal. Und zu mir hat einmal ein Bruder gesagt, und das haben wir geholfen bei den Erfechtungen, der Heilige Geist macht normal. Das heißt, der Heilige Geist lehrt dich von der Bibel her, indem er dir die Heilige Schrift öffnet, was ist die Wahrheit. Wisst ihr, und darum bin ich so scharf drauf, weil manche sagen, ah, du bist ja so radikal. Bin ich nicht, sondern ich bin ein Selbstverteidiger. Wisst ihr, weil ich so viele Kämpfe hatte, habe ich die Schrift benutzt, um mich selber zu verteidigen. Ich bin heute so weit, dass ich sage, ich gehe nicht über das Geschriebene hinaus, aus einem ganz einfachen Grund. Immer wenn ich über das Geschriebene hinausging, hat mir der Teufel eine reingewirkt über Erfechtung. Überall, wo ich über das Geschriebene raus bin, bin ich in die Falle gegangen. Und darum bin ich heute radikal, dass ich sage, ich studiere die Bibel, was klar geschrieben steht, eindeutig, was zwei oder drei Zeugen im Mund hat, muss man sogar anordnen. Was ein Zeugnis hat, da gilt es gewisse. Gell? Und der eine kann zum Beispiel Blutwurst essen, der andere kann keine essen. Gell? Das sind die Dinge, wo es auch einen Spielraum gibt. Aber ich muss von der Bibel her wissen, wie das geht. Sonst mache ich mich verrückt, sonst zerstreite ich mich mit Brüdern wegen wirklich ein Kaiser sein Bart. Und wenn Entrückung, der eine, ich komme in Kreise, da lehre die eine, die Entrückung ist bei Offenbarung 4, die andere lehre, die Entrückung ist bei Offenbarung 19, also gar keine vorige Entrückung, und die dritte, die Offenbarung ist bei Offenbarung 11, die Entrückung ist bei Offenbarung 11. Jetzt, was machst du das? Ich bin ein Sonderling, weil ich glaube, dass bei Offenbarung 11 ist, weil es dort steht, dass dort ist. Nichts leichter, wie das zu beweisen. Bei der letzten Posaune stehen die Toten auf, nämlich die Gläubigen. Bei der letzten Posaune kommt der Lohn, das Preisgericht. Bei der letzten Posaune geht der Zorn Gottes los, wird ausgelöst. Also, Entschuldigung, siebte Posaune, letzte Posaune. Dann sagt Offenbarung 10, 6 und 7, bei der letzten Posaune endet die Zeit. Die Brüder, die das nicht wahrhaben wollen, die haben einfach geschrieben, die frischt. Aber da steht Zeit, Kairos, Chronos. Wisst ihr, aber jetzt streite ich doch nicht mit deinen Brüdern, ob die Entrückung bei 4, bei 11 oder hinter ist. Ich mache es inzwischen weise, ein bisschen raffiniert. Ich sage ganz einfach. Weißt du, die Bibel sagt gar nichts, außer es kann nicht geschehen, bevor der Antichrist offenbart ist. Steht 2. Thessalonicher 2. Ja, geil. Aber ihr begreift, ganz viele Anfechtungen kriege ich, weil ich geistlich nicht normal bin. Weil ich mich geistlich habe in extrem reindringen lassen. Wisst ihr, und das ist ein Riesenproblem. Darf ich ins Kino? Ja. Aber die Frage ist, zu was gehst du ins Kino? Ich bin zum Beispiel ins Kino, wenn mich jetzt jemand gesehen hätte, ich brauche da nicht reinschleichen, ich kann der erhobenen Artes reinrauschen, wenn mich jemand fragt, warst du im Kino? Sag ich, ja, was hast du angeguckt? Colonia Digitat, diesen Film über diese christliche Sekte in Chile. Es war für mich hochinteressant, den anzugucken. Das ist dieser Schäfer, dieser Sektenführer, der die Leute teilweise sogar umgebracht hat. Warum soll ich so einen Film nicht angucken? Ich muss ja nicht 20 Uhr ins Kino, wo die dreckige Vorfilme kommen. Ich kann ja dann fragen bei der Kasse, wann geht denn der Film an? Um 20.30 Uhr, dann gehe ich halt um 20.30 Uhr erst rein. Aber ich kann das. Die Bibel sagt, alles ist erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Was natürlich nicht erlaubt ist, ist Sünde. Da brauchen wir gar nicht reden. Wisst ihr, und das hat mir geholfen, normal zu werden. Und wo die Gläubigen ganz stark vom Teufel angegriffen werden, ist wegen Okkultismus. Der redet ihnen ein, dass jeder Dreck okkult ist. Wisst ihr, Lindschokolade soll gependelt sein. Wisst ihr, was ich da für ein Problem mit habe? Dass mir wurscht ist. Versteht ihr? Ich mag Lindschokolade. In der Bibel steht, du kannst Götzeopfer essen aus dem Götzentempel, und dann sage ich, kann ich ja Lindschokolade essen. Wenn ich aber jetzt ein schlechtes Gewissen kriegen würde und Lindschokolade essen würde, auf dem Hintergrund, hätte ich mich versündigt. Also muss ich die Fingerchen weglassen. Versteht ihr? Ihr merkt, ich muss geistlich lernen in der Bibel, was ist normal. Man kann die Bibel lesen und sagen, Herr Jesus, zeig mir, was ist geistlich normal. Zeig mir die Wahrheiten, die für mich, für meinen Charakter existenziell sind. Und dann fängt der Herr an, mich systematisch zu bearbeiten. Das Nächste, was ich lernen muss, ist, was bin ich für ein Typ? Ich bin extrovertierter Melancholiker. Ich schlage die Leute die Dinge um die Ohren. Der Introvertierte, meine Frau, schlägt sie in sich selber rein. Wisst ihr? Das ist halt so. Wenn du das weißt, dann regst du dich nicht mehr auf. Und Wissen ist Macht. Je mehr du Erkenntnis hast über diese Dinge, je weniger kann der Teufel dich angreifen. Und dann, wenn Gott beginnt, dich zu erziehen, dann ist auch nicht falsch zu beten, Herr, was muss ich lernen? Ich habe zurzeit etwas, gesundheitsmäßig, es treibt mich an den Rand des Wahnsinns. Aber nur wegen Sorge, weil ich nicht weiß, ob es was Ernstliches ist oder bloß Larifari, ich weiß es nicht. Jetzt habe ich am nächsten Freitag habe ich Arzttermin und da, jetzt muss ich halt aufpassen, wenn ich jetzt biblisch normal bin, sage ich, alle eure Sorgen werft auf ihn, dann schmeiße ich die Sorge weg und sage einfach, dein Wille geschehe. Weil, wisst ihr, ich habe auch etwas erkannt, das gehört auch zum Normalsein, sterbe ich einer Krankheit, ich werde keiner Krankheit sterben. Ich werde im Wille Gottes sterben. Und wenn Gott will, wie bei Elia, dass du eine Krankheit stirbst, dann stirbst du selbst im Alten Testament an einer Krankheit. Wenn Gott nicht will, dass du eine Krankheit stirbst, dann stirbst du an keiner Krankheit. Das sind Dinge, wo man einfach biblisch lernen muss, was ist normal. Dann muss man seinen Charakter kennen und dann muss man auch bereit sein, mit Gott letztendlich über die Dinge zu reden. Und jetzt kommt nur eine Stelle, die mir eigentlich nicht so gefällt. Psalm 119, 67. Und zwar, das ist das, ich glaube nicht, dass die Stelle jemand gefällt. Ehe ich gedemütigt wurde, irrte ich. Nun aber befolge ich dein Wort. Wenn ich konsequent dauernd vom Wort Gottes weggehe, dann wird Gott mir Trübsal senden. Dann schickt Gott mir Anfechtung. Ich muss auch fragen, Herr, habe ich die Anfechtung, weil ich irgendwo deinem Wort widerstehe? Ist das zu beten, ist nicht falsch. Er zeigt es. Dann haben wir natürlich etwas. Ich bin mir nichts bewusst, aber dadurch bin ich nicht gerechtfertigt. 1. Korinther 4,4 sagt Paulus, das heißt, ich muss immer mich letztendlich vor Gott beurteilen lassen. Und nur aufgrund von dem Urteil darf ich handeln. Und jetzt sagt die Bibel, ich möchte es einfach zum Schluss noch zeigen, Hosea 2,16 ist eine ganz wichtige Sache. Darum siehe, ich will sie locken. Hört sich doch gut an. Und in die Wüste führen. Und ihr zu Herzen reden. Und will ihr von dort aus ihre Weinberge wiedergeben und ihr das Tal Achor, das Unglückstal, zu einer Tür der Hoffnung machen, dass sie dort singen soll, wie den Tagen ihrer Jugend und wie an dem Tag, als sie aus Ägypten zog. Das heißt, der Herr kann, wenn er sieht, dass meine erste Liebe weg ist, kann er mich locken, er führt mich in die Wüste. Wisst ihr, Wüste ist nie schön. Was hat mit der Wüste? Hunger und Durst. Sonne brennt. Verzweiflung, oft kein Ausweg. Er führt mich in die Wüste. Warum? Er sagt, dort, wo es dir dreckig geht, macht er dir die Tür auf, dass du die erste Liebe zurückkriegst. Und dann ist doch das wunderbar. Drum ist es nicht falsch, der Herr zu fragen, Herr, bin ich jetzt in Hosea 2,16? Und das sind zwei Stellen, die mich ganz tief erschüttert. Jesaja 48,10, Jeremia 48,10, zweimal 48,10, einmal noch ein Vers weiter. Und da sagt die Bibel etwas Wunderbares. Und das ist so tiefgreifend, dass meine Seele wirklich, sagen wir, ins Licht stellt. Siehe, ich habe dich geläutert, aber nicht im Silberschmelzofen. Wie läutert mich Gott? Silber ist laut Psalm 12 ein Bild fürs Wort Gottes. Das heißt, Gott kann mich im Silberschmelzofen durchs Wort Gottes beim Bibellesen läutern. Das sagt, aber dort habe ich dich nicht geläutert, sondern im Schmelzofen des Elends habe ich dich geläutert. Das ist ganz einfach, wer nicht hören will, muss fühlen. Darum ist ganz wichtig, dass wir aufs Wort Gottes reagieren. Reagieren wir nicht, führt er mich ins Elend. In den Schmelzofen des Elends und sagt ganz klar, weil du meine Ehre geklaut hast. Ich sage es in meinen Worten. Er sagt, ich will meine Ehre keinem anderen geben. Da müssen wir aufpassen. Wisst ihr, es gibt für einen Gläubigen, wenn er voll Heiligen Geist ist, ist nur eine einzige Person, die verherrlicht wird, der Herr Jesus und nicht der Mensch. Das ist ganz, ganz wichtig. Immer der Herr Jesus wird verherrlicht und nicht ein Mensch. Und wenn du das nicht tust, dann kann es sein, dann kommt Jesaja 48. Oder wenn du, sag mal, unbelehrbar bist und dich vor Gott, durchs Wort Gottes gar nicht mehr anreden lässt, dann kommt Jeremias 48 und dort sagt die Bibel, es ist wie bei Moab. Es hat groß getan gegen Herr und so weiter. Und dann sagt sie in 10, verflucht sei, wer das Werk des Herrn lässig treibt, verflucht, wer sein Schwert vom Blutvergießen zurückhält. Schwert, das Wort Gottes, Blutvergieße, die eigenen Dinge, wo vom Wort Gottes her geregelt werden müssen. Moab ist von seiner Jugend an sorglos gewesen, ungestört lag es auf seinen Häfen, es ist niemals von einem Gefäß ins andere gegossen worden, es ist nie in die Gefangenschaft gewandert, deswegen ist sein Geschmack geblieben. Das heißt, wenn dein Geschmack sich nicht verändert und Häfen stinken, wenn sich die Leute immer sagen, ja, mit dem kannst du ja nicht reden, der ist ja immer gleich an dem Punkt, der ist immer gleich giftig, der ist immer gleich unmöglich. Wenn du das nicht änderst, dann geht Gott einfach hin und schüttet dich um. Und das Umschütten ist nicht sehr schön manchmal. Dann verändert er deine Zustände vollständig. Bei mir hat es zum Beispiel geheißen, dass ich vom Ort, wo ich sogar heimgehen konnte zum Essen, plötzlich nach Stuttgart musste und dann insgesamt drei Stunden im Tag im Zug saß. Es war ein Umschütteln, es war gut. Es hat mir geholfen. Wisst ihr, da führt dann Gott immer die besten Dinge herbei, um mich zurechtzubringen. Das ist ganz wichtig. Aber die allerwichtigste Stelle ist 1. Korinther 10, 13. Das muss man einfach sich vergegenwärtigen. Und zwar, da sagt die Bibel, es hat euch bisher nur menschliche Versuchung getroffen. Gott aber ist treu. Er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern er wird zugleich mit der Verheißung auch den Ausgang schaffen, sodass er sie ertragen könnt. Wisst ihr, was das heißt? Egal, wo die Erfechtung herkommt. Ich muss bereit sein, die Bibelstelle zu glauben. Die müsst ihr auswendig kennen. Schreibt sie in den Deckel der Bibel rein. Da sagt die Bibel glasklar, Gott wird die Erfechtung, egal ob die durch Erziehung kommt, egal ob die durch Zubereitung kommt, ob die durch meine Dummheit kommt oder durch einen satanischen Angriff, er wird alle vier kontrollieren, dass es nie über meine Kraft geht. Sobald du dich deinem Glauben draufstellst, passiert dir nichts mehr. Und wenn es in der Endzeit noch schlimmer wird, dann musst du dich halt noch stärker da draufstellen und es wird nichts passieren. Ich lese uns nur 2. Korinther 1 dazu. Da sagt Paulus etwas, der das geglaubt hat. Weißt du, sobald du es glaubst, passiert es. Er sagt, er hat uns denn auch aus solch großer Todesgefahr gerettet und rettet uns noch. Und wir hoffen auf ihn, dass er uns auch ferner retten wird. Da steht bei Rette Ruomai, das ist nicht das Rette in die Ewigkeit als Gotteskind, sondern das heißt Rette aus der Situation. Und damit sagt Paulus, ich rechne mit, Gott hat mich in der Vergangenheit gerettet, er wird mich jetzt retten und auch in Zukunft. Er wird nie zulassen, dass eine Erfechtung über meine Kraft geht. Ich hatte viele Zeiten, wo ich geglaubt habe, es geht über meine Kraft. Ich habe alle überlebt. Wisst ihr, da kommt jetzt ein ganz wichtiger Punkt. Prediger 10,4 sagt, Gelassenheit verhindert große Sünden. Ich muss einfach, wenn das kommt, gelassen sein. Der Teufel sagt mir, klar Mann, wenn das passiert, dann bist du blamiert, dann denken alle, du bist geistlich unmöglich und so. musst du nicht drauf hören. Du musst eigentlich doch völlig wurscht, was die Leute sagen. Das interessiert nur, was der Jesus sagt. Du musst einfach ruhig bleiben, völlig gelassen und nicht reagieren. Und nicht reagieren ist für einen Typ wie mich, von dem Charakter her, die größte Herausforderung. Ein Phlegmatiker hat da kein Problem, der reagiert sowieso nicht. Und das Ganze hat ein einziges Ziel, es soll die letzte Stelle sein, Prediger 8,3. Lass dich nicht vom Angesicht Jesu verscheuchen. Dort steht des Königs, aber das ist ja der Herr Jesus. Und das heißt ganz einfach, die Anfechtungen des Teufels versuchen mich vom Angesicht Jesu zu verscheuchen. Aber jetzt kommt das Schlimmste, wenn der Vater im Himmel mich erzieht oder wenn er mich zubereitet, dann versucht der Teufel das auch zu benutzen, um mich vom Angesicht Jesu zu verscheuchen. Mit 1. Korinther 10, 13 kann ich es abwehren. Ihr merkt ganz einfach, es hängt alles dran, ob ich dem Wort Gottes glaube und es radikal umsetze und tue. Und dann wird die Erfechtung ertragbar. Wenn ich jetzt sagen würde, dann wird sie schön und normal, würde ich lügen. Ich empfinde sie immer als schrecklich. Aber sie wird ertragbar. Und ich kann euch nur eines versichern, ich bin kein Prophet, aber ich prophezeie euch, dass es noch schlimmer wird. Wilhelm Busch hat mal zu seinen Brüdern gesagt, keine Angst, meine lieben Brüder, es wird noch viel schlimmer werden. Und so ist es. Aber dann, wenn wir uns einfach aufs Wort Gottes stellen, normal sind, uns normal kennen, das Wort Gottes kennen und dann glauben, dass Gott uns nie über unsere wirklich Kräfte versucht werden lassen wird, dass Gott alles kontrolliert, das muss ich glauben, dann überlebe ich. Das wünsche ich mir und euch. Ich möchte beten. Ja, Jesus, was für eine Herrlichkeit, was du dein großes, vollkommenes Opfer uns gegeben hast, was du durch dieses Opfer in uns bewirkt hast und dass wir völlig zur Ruhe kommen können in dir. Mein Vater im Himmel, du erziehst uns, du bereitest uns zu, auf dass durch unser kleines, elendes Leben dein Sohn verherrlicht wird. Jetzt gib uns einfach diesen kindlichen, einfacher Glaube, der ja durch der Heilige Geist bereits in uns ist, dass wir den Mut haben, ihn anzuwenden und wirklich 100% überzeugt zu sein, dass keine Erfechtung über unsere Kraft geht, sondern dass du alles siegreich beendest, dass wir überwinden werden durch ihn, durch unseren Herrn Jesus und sein Opfer. Und wir danken dir dafür. Amen. Amen.